Herzlich willkommen zu Fortuna Lista, dem Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Was du von Branchenkennern, Hidden Champions und den Wirtschaftsprofis von morgen lernen kannst, hier ist der Deep Dive in die Finanzwelt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fortuna Lista Podcast. Und in dieser Folge spreche ich mit jemandem, den ihr sicherlich alle kennt, und zwar Frank Thelen. Bekannt geworden ist er durch die Sendung Die Höhle der Löwen, wo er in der Jury war, 6 Jahre lang. Aber er ist auch selbst Unternehmer, eben auch Investor und auch Autor. Vielleicht kennt ihr auch den Fonds von Frank Thelen, den 10xDNA-Fonds. Der hat auch viele Schlagzeilen gemacht, sowohl positive als auch negative. Und ich habe Frank Thelen vor 2 Jahren auf einem Event erlebt von Focus Money. Und da war er auch sehr reflektiert, was den Fonds auch betrifft und so weiter. Deswegen wollte ich ihn unbedingt als Gast haben und mal über seinen Werdegang sprechen, seine Learnings und natürlich auch seinen Fonds. Ganz wichtig, das ist hier keine Anlageempfehlung oder Anlageberatung und soll euch auch nicht zum Kauf irgendeines Fonds animieren, sondern mir ist wichtig, dass ihr einfach mal auch Zusammenhänge versteht. Vielleicht auch mal seht, was bedeutet es denn auch, in etwas risikoreichere, volatilere Produkte zu investieren? Was muss man dabei beachten? Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Deswegen haben wir auch darüber gesprochen. Und er gibt auch Einblick in seine eigenen Investitionen, wie er selbst aufgestellt ist. Ich bin gespannt, wie euch das Interview gefällt. Gebt uns gerne Feedback. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Hören. Hallo Frank, herzlich willkommen im Fortuna Lista Podcast. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit genommen hast für uns.
Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Du bist natürlich oft in meinem Feed und von daher freue ich mich jetzt auch mal bei dir zu sein.
Sehr schön. Wir wollen heute über das Thema Investieren im Großen und Ganzen sprechen und mich interessiert natürlich auch ganz besonders, was dich selbst zu dem Thema gebracht hat, wie du angefangen hast. Ich will aber auch gerne mit dir über deinen eigenen Fonds sprechen und über das Thema Risiko beim Investieren. Deswegen, wir haben einige Themen geplant. Zunächst einmal, was mich interessieren würde, wie bist du denn selbst zum Thema Investieren gekommen, dass du eben auch als Anleger unterwegs bist, privat?
Ich glaube, das muss man erstmal sehr wichtigerweise unterscheiden. Man hat auf der einen Seite den Privatmarkt, den Private Market, und der ist bildet sich dadurch ab, dass da eben nicht jeder investieren kann. Und dann haben wir den Public Market, über den wir auch gleich sprechen. Das hat den großen, tollen Vorteil, dass es liquide ist. Das heißt, man kann kaufen und verkaufen. Ich selber habe ja erstmal sehr, sehr lange nur im Private Market investiert oder erstmal gar nicht investiert, sondern Unternehmen aufgebaut. Dafür brauchte ich dann Kapital, habe externe Investoren bekommen und irgendwann dann bin ich erstmal pleite gegangen und so weiter. Und dann along the way habe ich irgendwann meinen ersten Exit gehabt, also habe ein Unternehmen verkauft im Privatmarkt und kein IPO, also ich bin nicht an die Börse gegangen. Und von da aus habe ich das Geld dann wieder in den privaten Markt investiert, weil das war irgendwie das, was ich kannte. Und das erst ganz viel später habe ich dann für mich selber auch Aktien und so weiter entdeckt.
Genau, du hast gerade auch schon gesagt, die Insolvenz, die hattest du, glaube ich, mit 25 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere, so ungefähr.
Ja.
Ich glaube, da gehört ja auch schon mal sehr viel Mut auch dazu und Willenskraft, da wieder zu sagen, okay, ich mache jetzt weiter und wende mich dem nächsten Thema und dem nächsten Projekt zu. Und du bist ja auch vor allem, hast angefangen mit einem der risikoreichsten Investitionsbereiche, wenn es eben um Private Equity geht.
NPE. Also das ist vielleicht auch nochmal kurz klarzustellen. Also du hast VC, Venture Capital, da ist nicht klar, wo die Cashflows herkommen. Also man weiß das noch nicht oder man macht eine Late Stage, das greift dann natürlich ineinander. Und PE, Private Equity, ist in einem Stadion, wo Unternehmen schon etabliert sind. Und man zum Beispiel sagt, hey, durch Effizienzsteigerung kann ich das Unternehmen noch besser bringen, ich kann es an die Börse bringen, ich kann Unternehmen mergen. Das sind dann quasi größere Checks, die aber schon, sage ich mal, relativ mit einem kleineren Risiko und auch einem kleineren Return investieren. Also VC früher und dann PE später.
Okay, danke für die Klarstellung. Genau, okay, das heißt, du hast dann wirklich in ganz frühe Stadien angefangen, so wie bei Höhle der Löwen sozusagen auch.
Ja, im Venture Capital gibt es dann nochmal frühphasig, also Seed, das ist wirklich, da kommen irgendwie 2 Köpfe, die haben eine Idee und sagen, hey, wir wollen das machen und dann investierst du Seed und danach spricht man, warum immer, Series A, Series B, Series C und das sind danach dann die größeren Checks und die anderen Fonds und wir haben immer nur sehr frühphasig investiert. Ich war gerade gestern wieder bei einem Unternehmen, das sind 3 Leute, die haben eine ganz wilde Idee, da funktioniert noch gar nichts und jetzt überlegen wir uns halt, können wir da anpacken und können wir das mit aufbauen.
Was sind dann für dich die wichtigsten Kriterien, um zu entscheiden, ob du investierst oder nicht?
heutzutage, weil wir uns den Luxus erlauben können, hat das Unternehmen einen guten Impact? Also macht es etwas, was wir glauben, was die Welt besser macht? Kann es 50 Milliarden plus wert werden? Dabei geht es nicht für uns um große Returns, da freuen wir uns auch drüber, sondern darum, dass wir nur noch an Missionen arbeiten, die relevant Europa voranbringen. Wir brauchen größere Champions im Technologiebereich in Europa. Das heißt, für uns die Frage, ist es relevant? Kann es eine gewisse Größe erreichen, sodass man es international wahrnimmt oder auch einen positiven Impact in unser Ecosystem hat? Und dann natürlich herausragende Gründer, sonst wird es schwierig. Und eine Technologie, die auch erlaubt, einen unfairen Vorteil zu so einer Marktkapitalisierung zu führen.
Und wie investierst du denn mittlerweile selbst privat? Also wenn man sich jetzt dein Portfolio anschaut, neben Startup-Investitionen, was ist denn dann noch so drin? Magst du uns ein bisschen Insights geben? Ohne jetzt Unternehmen zu nennen, eher so die Klassen, Produktklassen, die du investierst, Anlageklassen.
Ja, ich kann auch Unternehmen nennen.
Gerne.
Also wichtig, das hier ist keine Anlageberatung oder Empfehlung und ihr müsst euch immer sehr diversifiziert aufstellen. Ich bin grundsätzlich, mal ganz vorweg, ein großer Freund, im Public Market geht das, im Private Market nicht, von diesem DCA, Dollar Cost Averaging. Das heißt, geht langsam in die Märkte rein, nicht auf einmal, sondern nehmt euch Zeit. So, was mache ich? Der allergrößte Teil meines Unternehmens, meines Wertes ist in den Startups, ja, weil da komme ich her, das habe ich aufgebaut und die sind auch gar nicht liquide. Wir haben teilweise herausragende Unternehmen wie ein Hole 19, große Golf-Community, ich glaube, seit 15 Jahren investiert und die Shares können, wollen wir auch gar nicht, aber können wir auch gar nicht verkaufen. Also deswegen hat sich da quasi angestaut sozusagen eine Menge Vermögen innerhalb der Startups. Und auf der anderen Seite investiere ich in Public Market, also in Aktien. Dort tue ich auch das zum größten Teil, was mein Zuhause ist und das ist Technologie. Das heißt, ich investiere nicht in Pepsi oder Coca-Cola oder andere Dinge, die auch großartige Unternehmen sein können, sondern ich habe mir gesagt, ich mache das, was ich kann. Und da sieht man auch mal wieder die Makrothemen, ja, also wie wichtig ist eigentlich, in welchem Umfeld man geht. Das habe ich natürlich auch im Private Market erlebt. Das geht rauf und runter in Zyklen. Und wenn man sich zum Beispiel unseren 10x10a-Fonds, die einen Großteil auch dann meines liquiden Vermögens sozusagen sind wir gerade da sehr stark unter Druck, weil wir eben in kleinere, mittlere Technologieunternehmen investieren. Die sind durch die Zinswende enorm unter Druck geraten. Und da muss man dann auch die Geduld haben, das durchzuziehen. Und deswegen ist es auch, glaube ich, so wichtig, dass man so breit diversifiziert investiert ist, weil jede verschiedene, es kann auch sein, dass irgendwann mal Gold stark unter Druck kommt oder nicht. Also ich glaube, so eine Diversifizierung ist wichtig. Ich brauche die nicht mehr, weil ich das große Glück habe, dass mein Kapital so viel ist, als dass einfach die Frage ist, wie viel spende ich am Ende meiner Karriere, weil, sage ich mal, meine Pizza ist gesichert.
Ja, das finde ich auch noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man an der Stelle vielleicht auch nochmal betonen muss, dass man eben immer schauen muss, wie ist das eigene Risikoprofil und natürlich hängt das davon ab, wie sind meine finanziellen Mittel und wie viel Erfahrung habe ich, auf wie viel bringe ich mit. Das heißt, Gold hast du schon gesagt, investierst du nicht, Anleihen wahrscheinlich ist dann für dich auch eher zu langweilig.
Ich habe Anleihen.
Du hast Anleihen, okay.
Und zwar, ja, für die Bereiche, wo ich Liquidität direkt brauche, also wo ich sage, okay, das sind gewisse Beträge, wo ich weiß, da kriege ich zum Beispiel sogenannte Capital Calls. Also unser Freigeist, was ja nur von uns finanziert wird, da kann man schon absehen, dass ich da halt jedes Jahr einige Millionen investieren muss. Und dann, wenn ich das jetzt in 10x10a hätte, dann wäre das für mich mit einem Zeithorizont zu kurz. Und deswegen bin ich in einen Fonds, den ich auch mit aufgelegt habe, investiert, der heißt Tells Arrow. Und das ist eine Boutique, die seit Dekaden Bonds macht. Und ich glaube, Bonds sind aktuell eine sehr interessante, auch Beimischung im Portfolio, weil es halt eben wieder Return gibt und sollte, was ich nicht vorhersagen kann, aber sollte theoretischerweise die Zinsen gesenkt werden, sind Bonds hochattraktiv, weil wenn ich dann auch etwas länger laufende Bonds im Portfolio habe, also die 3, 4, 5, 6 Jahre laufen, dann kriege ich quasi pro Jahr, wo der Zins gesenkt wird, die Rendite schon direkt. Das geht auch in die andere Richtung. Achtung, Achtung. Das heißt, deswegen sind die 99 Jahre laufenden Austria Bonds nämlich quasi wertlos geworden. Also es geht in beide Richtungen. Aber deswegen Tells Arrow ist da mein Fonds, in den ich investiere, was jetzt natürlich keine Empfehlung ist. Den habe ich, um dann halt zu sagen, okay, das ist ein relativ stabiler Bondfonds. Und aktuell, glaube ich, auch könnte sich das auszahlen. Aber das werden wir dann sehen, ob und wie Zinsen gesenkt werden.
Jetzt hast du auch schon deinen eigenen Fonds genannt, 10xDNA. Da gibt es ja drei verschiedene Abstufung, wenn ich das richtig gesehen habe. Magst du uns mal so ein bisschen erzählen, was die Anlagestrategie dahinter ist?
Die Anlagestrategie dahinter ist zu sagen, wir haben den Baukasten der Zukunft. Das heißt, KI ist natürlich jetzt auch schon ein großes Thema. Aber wir haben ja Blockchain, wir haben 3D-Druck, wir haben Quantencomputer, wir haben Robotics und so weiter. Also das, was man auch so kennt. Und wir glauben, das Orchester daraus mit klugen Köpfen und Kapital wird Märkte verändern. Und das bilden wir in dem Fonds ab. Das heißt, wir haben tiefes technologisches Verständnis. Wir schauen, wo glauben wir, steht die Welt in 3 bis 5 Jahren und platzieren uns dann in diesen Unternehmen. Und dass, wie halt die Welt komplex ist, haben wir halt verschiedene Fonds auflegen müssen, weil unsere Fonds sind nicht auf der Blockchain. Weil du kannst heute durch die ganze Regulierung einfach Fonds und nicht auf der Blockchain haben. Und wenn du mich fragst, was müsste eigentlich passieren, ist, wir haben eine Strategie, wir sind ein Team und du kannst quasi Konfiguration an- und ausmachen, einfach in der Echtzeit. Da ist die Welt leider nicht. Und deswegen haben wir durch BaFin reguliert mehrere Fonds aufgelegt. Wir haben einmal einen Fonds, wo auch größere Unternehmen drin sind. Also ein Tesla, ein Baidu und Palantir und so weiter. Den gibt es mit und ohne Krypto. Sind zwei verschiedene Fonds, weil wir es nicht anders technisch abbilden können. Also die Frage ist, willst du Krypto dabei haben oder nicht? Oder willst du deine eigenen Coins verwalten? Deswegen kannst du auswählen. Dann haben wir gesagt, es gibt mehr Leute, die sagen, ich will nicht, dass große Unternehmen mit dabei sind, sondern ich will mit dieser Strategie möglichst nah ans Venture Capital rankommen. Weil es gibt mittlerweile auch im Public Market durch diesen Tech-Sell-off Unternehmen, die sind 100 Millionen wert, die sind 50 Millionen wert, die sind 200 Millionen wert. Also quasi wirklich eher klassische Venture-Capital-Bewertungen, die gibt es im Public Market. Und da will ich bei dem CNX den Arm einen Fokus drauf setzen. Deswegen haben wir den Small- und Mid-Cap. Und dann zuletzt haben wir Cleantech. Wenn man sagt, hey, da sind vielleicht auch Unternehmen dabei, die cool sind, aber die zahlen nicht direkt und 100% auf eine bessere Welt ein, dann will ich die nicht da drin haben. Und deswegen kann man dann die reine Cleantech-Strategie wählen.
Das hast du auch schon ein bisschen gesagt, dass es ja auch eher im höheren Risiko verortet ist, im höheren Risikobereich, du ja auch selbst eher investierst. Was würdest du denn sagen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will jetzt irgendwie meine Rente absichern, ich habe jetzt hier 1.000 Euro im Monat, die ich investieren will, soll ich das alles in euren Fonds stecken? Wäre das eine gute Wahl?
Ja, unbedingt. 100% direkt rein. Nein, natürlich auf gar keinen Bittefall. Und es ist auch total wichtig zu verstehen, wo man im Leben steht. Für meinen Vater zum Beispiel, der jetzt in der Rente ist, ist es etwas anderes, als baut man zum Beispiel ein Depot für Kinder auf. Trotzdem, bitte niemals, also meine persönliche, das ist wirklich auch eine Empfehlung, aber jeder wie er will, stellt euch diversifiziert auf. Also niemals, so ist mein persönlicher View, ein S&P 500 zum Beispiel ist wirklich ein sehr, sehr stabiles Produkt als ETF. Aber auch da hast du ein Emittentenrisiko. Klar, geht ein BlackRock pleite und so weiter, glaube ich nicht. Aber auch da, wenn es irgendwie geht, ist natürlich auch die Frage, wie viel Kapital hat man. Aber ab gewissen Kapitalmengen ist es einfach sinnvoll, auch sich da nochmal zu diversifizieren und niemals mehr als 10% in einer Sache haben. Irgendwann ab gewissen Kapitalmengen muss auch alles handelbar sein, Kosten, vielleicht sogar 2 Depots anlegen. Also ich glaube einfach an diese Sicherheit, ich glaube an die Langsamkeit. Und da muss man sehen, was heißt das, ich will in Rente gehen. Wenn ich heute jung bin, dann sage ich einfach genau 1.000 Euro im Monat. Jetzt kannst du noch ein bisschen optimieren und sagen, ich warte, wenn der Markt gerade positiv ist und lege dann nur nach, wenn er mal ein Stück runtergegangen ist. Ehrlich gesagt, gibt es alle möglichen Fummeleien, wenn ich das so sagen darf. Aber am Ende des Tages ist das Entscheidende, langsam, kontinuierlich, mit breit gestreutem Portfolio investieren. Wir haben sparplanfähig bei uns, bei Smart Broker und bei anderen ist das auch kostenfrei bei uns dann die Ordergebühren und dann einfach viele verschiedene, ich glaube auch übrigens aktiv gemanagte Fonds, die gerade so ein bisschen abgestraft werden von der Kommunikation her, sind total wichtig. Weil wenn wir alle nur noch ETFs kaufen, das ist ein ganz tolles Produkt, haben wir auf einmal alle extrem viel Nvidia, Microsoft und so weiter in unseren Depots und wir erkennen das gar nicht. Also versucht mal zu schauen, was ihr eigentlich quasi am Ende des Tages, welche Unternehmen ihr da haltet. Deswegen sind aktiv gemanagte Fonds auch eine Ergänzung. Und ich glaube, es ist auch gut, ein S&P oder was immer man als Index da haben will zu haben. Aber es ist auch wichtig, wirklich zu verstehen, am Ende des Tages haltet ihr dort Unternehmensanteile, Bonds, also ihr leiht irgendjemand Geld. Das ist das, was dahinter ist. Und das dann wirklich zu verstehen, das ist, glaube ich, auch enorm wichtig.
Das hast du auch schon gesagt, das ist also eher als Beimischung auch gedacht. Was ist ja auch ein reiner Branchenfonds, wenn man so will. Ihr setzt ja stark auf Technologieunternehmen, auch auf KI. Wie würdest du denn auch aktuell so die Marktlage einschätzen? Weil ich habe das Gefühl, dass auch viele zu mir kommen, die sich wenig mit Investitionen auskennen, wenig mit Aktien auskennen, aber sofort in KI Unternehmen investieren wollen. Und da fragt man sich natürlich, baut sich da gerade auch wieder so eine Blase auf wie zur Dotcom-Zeit? Wie ist deine persönliche Einschätzung und vielleicht auch, wie wählt ihr denn dann die passenden Unternehmen aus und schützt euch eben davor, genau solche Unternehmen auch mit drin zu haben, die vielleicht einfach nur gehypt werden?
Ja, also erstmal, KI hat Substanz. KI ist nicht rein technologisch gesehen ein Hype wie jetzt VR oder andere Dinge, die nicht funktionieren, sondern KI hat Substanz. Und KI ist auch nicht ein Unternehmen oder zwei Unternehmen, Microsoft und Nvidia, sondern KI ist Standard. Es ist wie Digitalisierung. Das heißt, die Unternehmen, die progressiv wachsen und die nicht KI verwenden, sowohl zum Beispiel um die Teams, also wir haben das gerade bei einem europäischen Payment Provider ja gesehen, der gesagt hat, wir wachsen mit 20%, aber wir stellen keine Leute mehr ein, sondern wir entlassen sogar noch Leute. Warum? Weil wir so viel effizienter geworden sind in der Code-Erstellung, in der Kundenanfrage und so weiter. Also ich glaube, KI ist einfach überall drin. Und das, was wir zum Beispiel haben, sind Unternehmen wie Hims oder Oscar oder SoFi, die KI auch nutzen und deswegen genauso davon profitieren wie die anderen Unternehmen, weil die halt eben die technologische Plattform haben und das auch schnell implementieren können. Es gibt andere Unternehmen, die haben Technical Debt, wie man sagt, also Schulden, die haben so alte, verkrustete IT-Strukturen, dass sie eben KI nicht nutzen können. Die sollte man dann meiner Meinung nach meiden, ist natürlich hochspezialisiertes Wissen. Also wo soll man wissen, wer welche IT-Strukturen fährt? Und das bringen wir mit unseren Fonds ein und sagen, okay, deswegen investieren wir in diese Unternehmen und finanziell schauen wir auf Discounted Cashflow-Modelle. Das heißt, man schaut irgendwie, welche Cashflows generieren diese Unternehmen in der Zukunft. Das sind natürlich Annahmen, Modelle, die wir hinterlegen. Und dann das Ganze zu investieren. So, schaut man jetzt darauf und sagt, warum hat denn euer Fonds dann nicht so toll performt? Dann ist es halt auch so, auf welchen sogenannten Multiples traden die Unternehmen gerade. Das heißt, selbst wenn sich die Unternehmen intern mit Umsätzen, Gewinnen, je nachdem in welcher Phase sind, sich herausragend entwickeln, kann es sein, dass irrationalerweise die Aktie trotzdem stark fällt, weil der Markt halt eben sagt, Small Midcap will ich gerade nicht oder andere Dinge. Und man kann sich das selbst bei einem Amazon oder auch bei einem Nvidia anschauen. Das ist nicht so, dass der Graph da einfach hochgeht, sondern es gab noch vor ganz kurzer Zeit irrationale Abverkäufe von Nvidia. Also das heißt, da muss man dann die Geduld haben und sagen, entwickeln sich die Unternehmen so wie gedacht, manchmal auch nicht, da muss man sie rausnehmen. Das ist halt dieses aktive Management. Und das heißt nicht auch, dass man damit direkt Erfolg hat, sondern es muss dauern. Letztes Beispiel, Krypto. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, Bitcoin, Ethereum und so weiter. Aber die Fundamentals, also wie viele Leute sind in dem Netzwerk, wie viele Miner haben wir, welche Hashrate haben wir, hat sich bei Bitcoin wie ein Uhrwerk weiterentwickelt. Der Kurs ist aber von 60 auf 10 und jetzt wieder auf 70. Das heißt, das ist manchmal wirklich irrational detached, wie sich Fundamentals, also die echte Entwicklung des Unternehmens, zum Aktienkurs haben. Und da muss man dann die Geduld haben und das Wissen und Verständnis, ist es wirklich detached, also es läuft eigentlich gut, oder gibt es auch einen Grund, warum die Aktion, das gibt es ja auch manchmal, ne? Das ist natürlich dann schwer zu unterscheiden, muss man viel Arbeit reinstecken.
Ja, genau, sieht man auch, dass Wert und Preis nicht immer miteinander zusammenhängt tatsächlich. Und ja, Bitcoin, ich habe Mitte 2017 meinen ersten Bitcoin gekauft und seitdem auch eine kleine Leidensgeschichte hinter mir mit vielen Hochs und Tiefs. Also, aber man wird auch resilienter, das muss man ja auch sagen, je länger man dabei ist, je mehr man sowas mitmacht. Jetzt hast du auch schon ein bisschen erzählt, dass die Tech-Werte ja auch grundsätzlich unter Druck waren und ja, man sieht ja auch, wenn man in den Nasdaq 100 schaut, 2022.
Die kleineren, ne? Die kleineren, weil die großen Tech-Unternehmen laufen herausragend. Aber die kleineren Tech-Werte sind auf jeden Fall stark unter Druck. Ja.
Ja, und das konnte man eben auch vor 2 Jahren sehen. Da hat es ja sogar auch größere betroffen sozusagen. Jetzt war ja auch dein Fonds, der 10xDNA-Fonds, ja auch in den letzten 2 Jahren auch immer wieder in der Kritik. Wie gehst du damit um? Also nervt dich das auch irgendwann oder sagst du dann auch so, hey, schau doch mal auch auf die großen Unternehmen, auf andere Tech-Unternehmen, die ganze Branche ist unter Druck. Wie gehst du damit um?
Also erstmal gehört das dazu. Ich habe eine Menge Sonnenschein aus der Öffentlichkeit bekommen. Ja, ich glaube, dass da sehr, sehr, sehr viel rausziehe, auch für unsere Startups, und sehr dankbar bin, dass ich quasi ein Teil des öffentlichen Lebens bin. Ja, das ist auch ein großer Wert. Und dann gehört es dazu, dass natürlich die Leute warten und sind nicht alle so happy, dass sie sagen, hey, warum steht denn der Frank da so oft im Rampenlicht und wie soll das denn? Und dann gibt es Leute, die freuen sich dann darauf, wenn sie draufhauen können. Was ich blöd finde, ist, wenn es nicht fair ist. Ja, also wenn man einfach sagt, man schaut gar nicht darauf, was macht der denn da für eine Arbeit, ja, sondern, oder ist der da selber massiv investiert, sondern einfach pauschal irgendwie sagt, hey, der zieht ja da Kohle ab oder so. Ja, es gab ja auch einige, die irgendwie einen wirklich frei erfundenen Mist da erzählt haben. Aber gehört dazu und ich glaube, am Ende des Tages setzt sich ehrliche Arbeit und Ehrlichkeit durch und deswegen bin ich da relativ entspannt. Und ja, es macht mir große Freude, diesen Fonds zu betreiben. Ich habe immer, glaube ich, sehr offen und ehrlich gesagt, was da passiert. Meine Frau ist massiv investiert. Ich bin mit über 10 Millionen Euro in unserer Strategie investiert. Und dann schauen wir mal, wo wir in ein paar Jahren stehen. Hätte ich mir einen besseren Start von der Performance her gewünscht, auf jeden Fall. Und es ist so schwer zu erklären aktuell, weil eben ja Tech für viele die Nasdaq ist. Und wir sagen, ja, Nasdaq ist doch all-time high. Aber die Nasdaq ist nicht Tech. Also erstens ist ein ganz großer Unterschied aktuell, historisch war das noch nie so, zwischen Big Tech, das sind die ganz wenigen, die übrigens den S&P und den Nasdaq antreiben und den kleineren Werten. Und zweitens ist Nasdaq nicht Tech. Die Pepsi, tolles Unternehmen, ist auch in der Nasdaq. Und da muss man mal einfach wirklich die Dinge vergleichen. Aber da muss ich sagen, das schaffen ja die wenigsten. Also wer hat das Intellekt, das so auseinanderzunehmen? Und deswegen wurde da teilweise pauschal kritisiert. Können Sie machen. Gibt natürlich auch eine Menge Klicks. Und so ist das.
Mhm, genau. Ja, letztendlich für alle, die zuhören, Nasdaq, letztendlich ist es ja ein bisschen so Ausschlussprinzip, dass eben finanzielle Unternehmen da rausgenommen wurden. Und die Großen, die das vorantreiben, wie du schon sagst, eben die Meta und Alphabet und so weiter sind. Vielleicht nochmal ein anderes Thema anzusprechen, was du vorhin auch schon gesagt hast. Ihr habt ja auch die Clean 10xDNA-Variante. Was macht denn für dich Nachhaltigkeit aus beim Investieren und wie setzt du das selbst auch um bei deinen Investments?
Ich glaube halt, dass wir so, wie wir heutzutage leben und wir alle leben, nicht weitermachen können. Ich glaube aber nicht, dass die Lösung ist, dass wir nur noch Lastenfahrräder haben. Also ein tolles Produkt, aber wir werden nicht nur Lastenfahrräder haben. Wir werden auch nicht zurückgehen in die Höhle. Und der eine oder andere will auch ein Stück Fleisch oder einen Rotwein trinken. Und da glaube ich, dass Technologie die Antwort ist. Und deswegen haben wir auch diesen Cleantech-Fonds aufgelegt. Wir haben auch sonst immer schon in Cleantech investiert. Ja, und da versuchen wir halt, Unternehmen zu investieren, die auf der einen Seite für unsere Anleger langfristig sehr attraktiv sind, aber auch ernsthafte Lösungen bringen. Also es ist von PET-Recycling über Enzyme, weil es ja deutlich effizienter ist, hin natürlich auch zu Clean Energy. Also wie können wir eigentlich mit Solar und Speichern und so weiter das Ganze voranbringen? Und das bilden wir dann konzentriert in dem Cleantech-Fonds ab.
Jetzt muss ich mal so einen kleinen Schwenker machen, weil wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Aber was mich auch interessieren würde, so ein bisschen, wie du in deinem privaten Bereich auch mit dem Thema Finanzen umgehst. Zunächst einmal, hast du das Thema auch von deinen Eltern schon mitbekommen? Also wurde bei euch zu Hause über Finanzen gesprochen, dass du sagst, ja, da hat sich mein Vater mit mir an den Küchentisch gesetzt und mir schon mal gezeigt, was ich machen kann? Oder wie war das damals bei dir?
In keinster Weise. Bei mir, also ich komme aus einem relativ einfachen Haus oder Haushalt, also Wohnung, und da gab es das Thema nicht. Also man guckt halt, dass man mit dem Gehalt, mein Vater war sehr hart und ehrlich gearbeitet als Angestellter. Wir hatten immer so alles, was man braucht zum Leben, aber da war nie irgendwie jetzt Liquidität zum Anlegen. Es war auch kein Thema, was wir besprochen hätten.
Und wie handhabst du das jetzt selbst zu Hause mit deiner Frau? Sprecht ihr da viel über Geld? Du hast schon gesagt, dass deine Frau ja auch investiert ist mit in den Fonds. Ist das auch ein Thema, worüber ihr so im Alltag sprecht, beim Frühstück? Oder ist das eher so was, wo man sagt, nee, das hat jetzt hier nichts zu tun, das ist eher so Job und zu Hause wird nicht über Geld gesprochen?
Bei uns gibt es keine Trennung zwischen Job und Privatleben, sondern das ist eins. Meine Frau ist Unternehmerin. Sie hat eine kieferorthopädische Praxis in Bonn-Meckenheim. Und das heißt, sie ist auch Unternehmerin, hat, genau, Mitarbeiter, hat ihren eigenen Cashflow und ihre eigenen Investitionen in neue Röntgengeräte oder 3D-Scanner oder keine Ahnung was. Da ist sie das, sag ich mal, gewohnt, wenn es jetzt darum geht, spezieller im Public Market zu sagen, okay, welche Fonds, welche ETFs und so weiter kaufe ich, dann besprechen wir das. Aber am Ende des Tages aktuell mache ich das schon weitestgehend, ja, aber natürlich immer mit ihrem Wissen. Ich sage dann mein View, sie hat ihren View und dann schauen wir, dass wir da gemeinsam das Ganze auswählen. Was uns natürlich auch, und das ist einfach eine luxuriöse Situation, unterscheidet ist, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, dass das funktioniert. Und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig auch zu sehen bei der Geldanlage, wann brauche ich welche Liquidität, wie kann ich damit umgehen. Das muss immer an das einzelne Lebensumstand angepasst werden. Und zum Beispiel jetzt zu sagen, hey, ich habe jetzt irgendwie 20.000 Euro Liquidität lange aufgebaut und die investiere ich jetzt on block in irgendwie einen relativ volatilen Tech-Fonds. Das ist halt eine wirklich dumme Idee. Please don't do it. Ja, bei meiner Frau ist so ein Baustein vollkommen in Ordnung, weil es im Gesamtportfolio passt und sie auch die Ruhe hat und die Zeit hat.
Ich habe auch gesehen, du hast auch in letzter Zeit immer wieder auch was zum Thema Female Finance gepostet und dazu, dass Frauen sich auch mehr um ihre Finanzen kümmern müssen. Was ist denn so aus deiner Sicht, weil ich meine, du bist ja sowohl in der Finanzszene viel unterwegs, aber hast ja auch viel politischen Kontakt oder politische Kontakte. Was glaubst du denn, was ist das Problem, woran fehlt es in Deutschland, dass so wenig Frauen Zugang zu dem Thema haben? Und was müsste sich da verändern, deiner Meinung nach?
Das ist leider ein komplexes Thema. Das eine ist, glaube ich, dass es schon diese Boys Clubs gibt, ja, und wir da auch enorm aufpassen müssen, dass wir nicht sagen, hey, wir sind ja die mega super Alpha Checker und was haben die Frauen hier verloren, ja? Das ist, glaube ich, ein Thema, dass wir das lernen. Man muss auf der anderen Weise auch uns eine ehrliche Diskussion führen und sagen, wenn ich einfach in die Klassen reingehe, also teilweise fördere ich dann halt Schulen, habe ja auch einen Vertretungslehrer mal Vox gemacht und so und spreche dann mit den Jugendlichen, dann ist es schon so, dass die Jungs sich einfach mehr dafür auch interessieren und sagen, hey, Bitcoin und super geil, hier ist mein Wallet. Und die Mädchen halt einfach tendenziell in meinen Gesprächen in den Schulen sich weniger interessieren. Das muss ich auch einfach mal sagen. So, wir müssen das Thema auf der Uhr haben sozusagen, jeden Tag und gucken, wie können wir das besser machen. Und wir müssen aber auch Mädchen dafür mehr begeistern und müssen auch manchmal die Mädchen quasi so ein bisschen pushen und sagen, hey, schau dir das mal an, weil das ist deine Zukunft und ich will eigentlich, dass du finanziell unabhängig bist und eben nicht an den Männern dranhängst. Weil ich glaube auch am Ende des Tages, das bringt überhaupt keine guten Beziehungen. Ja, ich glaube, es ist enorm wichtig, dass meine Frau jeden Tag sagen kann, ich hoffe nicht sagt, aber sagen kann, unsere Beziehung ist hier beendet und ich gehe jetzt oder du gehst und keiner von uns hat irgendwie irgendwelche finanziellen Stränge, an denen wir dann damit ein Problem haben. Ich glaube, das ist die Grundlage für jede herausragende Beziehung. Und ich glaube, es ist total schlecht, was man auch oft sieht, also muss man auch sich mal ehrlich machen, ein klassisches Modell, ein älterer Mann mit mehr Vermögen hat eine sehr junge Frau, die eben die Dinge nicht alle durchblickt. Und das, glaube ich, ist einfach ein Modell, das kann natürlich jeder leben, aber ich glaube, das ist ein Modell, was ich persönlich nicht präferiere, sondern ich versuche oder ich glaube, auf Augenhöhe entsteht die bessere Beziehung. Und deswegen ist es so wichtig, dass Frauen einfach das lernen. Und es ist ja auch kein Hexenwerk. Also das ist halt dieses Dollar-Cost-Averaging langsam in breit gestreute Systeme. Und klar, muss immer sich mal, okay, was ist eigentlich ein ETF, was ist ein Fonds, was ist ein Bond, damit befassen. Aber man kann das tun und dann einfach langsam zu starten und werdet finanziell unabhängig. Weil ich glaube, dieses ich hänge von dem Mann ab, wie es heute manchmal noch der Fall ist, ist der total falsche Weg für beide Seiten. Das ist mein View darauf.
Sehr schön, vielen Dank. Ich finde, das war jetzt auch ein sehr schönes Schlusswort. Werdet unabhängig, weil ich denke, auch eine Beziehung auf Augenhöhe, wo beide sagen können, jederzeit, für mich ist das jetzt an dem Punkt vorbei, ich gehe meinen eigenen Weg weiter. Das ist ja eigentlich auch das, was wir Frauen ja auch wollen, Gleichberechtigung. Und dazu gehört eben auch Geld. Vielen Dank für diese vielen Insights und für deine ehrlichen Einblicke. Es hat mich sehr gefreut, dass du dabei warst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und du wirst sicherlich in der Timeline dann auch mehr davon lesen.
Das hoffe ich, denn du machst einen ganz tollen Job. Und genau das, du bringst Frauen und das Thema Finanzen zusammen. Das ist einfach großartig. Also auch danke an dich. Und deswegen spread the word, dass noch mehr Frauen deinen Kanal hier folgen und dann langsam Schritt für Schritt lernen, wie man unabhängig durch eine gute Finanzanlage wird. Vielen Dank.
Super, Dankeschön.
Ich hoffe, dieses Interview hat euch gefallen. Ich war ehrlicherweise sehr gerührt und sehr erfreut über das Feedback auch zum Schluss zu Fortunalista. Schreibt uns auch gerne mal, wen ihr gerne zu Gast hättet, wen wir einladen sollen. Und das könnt ihr gerne mal auf Instagram kommentieren oder ihr schickt uns eine Mail an info@fortunalista.de und dann bin ich sehr gespannt auf eure Gastwünsche. Euch weiterhin viel Erfolg mit euren Finanzen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Fortunalista, der Finanzpodcast von und mit Margarete Honisch. Wenn du Lust auf weitere Infos rund um Finanzen hast, dann geh jetzt auf fortunalista.de oder folge uns auf Instagram unter Fortunalista. Bis zum nächsten Mal.